Warum kaufen Menschen Uhren, die 10.000 Euro, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 Euro kosten?
Ja, so eine teure Uhr, eine Luxusuhr löst grundsätzlich das Problem, dass du nicht in einen Raum kommen kannst voller fremden Menschen und sagen kannst, übrigens, ich bin erfolgreich, weil dann bist du ein Arschloch, sag ich mal, ja, auf gut Deutsch.
Sind das gute Investments oder ist es eher so, dass gerade wir Männer uns das so ein bisschen einreden, weil wir halt einfach diese Dinge haben wollen?
Ich würde Uhren pauschal eher nicht als Investment bezeichnen, sondern eher als sehr, sehr guten Geldspeicher.
Du brauchst so eine teure Uhr, weil wenn du mal schnell das Land verlassen musst, hast du eine Million am Handgelenk und nimmst sie einfach mit.
Es ist eine Währung. Du nimmst die mit, du gehst nach China, du gehst nach Sri Lanka, du gehst nach Indonesien. Du wirst überall vermutlich deine Patek und deine Rolex loswerden, plus minus zum Marktpreis.
Mein Name ist Jens Rauber, hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und das Thema Investment, das rollen wir heute mal ein bisschen aus. Wenn man mit den meisten Menschen spricht und sagt, hey, was sind Investments, dann sagen natürlich alle immer Aktien und dann sagen viele auch Immobilien. Es gibt natürlich aber auch noch viel, viel mehr Investments. Und über ein Investment wollen wir heute sprechen, nämlich hier Uhren. Und weil ich da wirklich wenig Ahnung habe, habe ich mir jemanden eingeladen, der richtig Ahnung hat. Und zwar meinen lieben Freund Kai. Hallo Kai,
schön, hallo, dass Jens. Du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und Kai, vielleicht ganz kurz zu Beginn, warum kann ich mit dir über Uhren sprechen, über Uhren als Investment? Warum hast du da so eine Expertise?
Also tatsächlich, ich bin der Kai. Ich habe einen YouTube-Channel über Uhren, den betreibe ich seit 2018, also jetzt auch schon seit 6 Jahren. Und seit 2019 handle ich auch mit Uhren. Und dementsprechend, weil ich eben mit Uhren handle, ich verkaufe jeden Tag Uhren, gerade von Rolex und Patek Philippe. Und deswegen weiß ich tatsächlich wirklich realistisch, für was eine Uhr über die Theke geht, weil ich es wirklich jeden Tag sehe und habe einen sehr, sehr, eine Art Echtzeitmarkteinblick, so wie du wahrscheinlich auch in der Börse. Und dementsprechend kenne ich mich natürlich da vor allem mit den Preisen und was Uhren gehandelt werden, wie hoch die Nachfrage nach gewissen Uhren ist, sehr, sehr gut aus, ja.
Wenn wir jetzt über das Thema Uhren sprechen, und du hast schon jetzt zwei Namen genannt, wir nehmen jetzt mal pauschal Rolex. Und wenn man hier auf YouTube sagt Rolex, dann spaltet man ja quasi seine Zuschauer sofort in zwei Gruppen. Nämlich ja. Die einen sagen, Mensch, mega super, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ah, das ist alles nur Angeberei, das ist Geldverschwendung. Ich habe eine Uhr für 100 Euro, die zeigt doch genauso die Zeit oder ich nutze mein Handy. Deswegen vielleicht mal am Anfang die Frage, warum kaufen Menschen, ich bin ja auch einer davon, warum kaufen Menschen Uhren, die 10.000 Euro, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 Euro kosten?
Also ich schätze mal, um die Zeit geht es vermutlich den wenigsten. Es ist witzig, also auf der Uhr gucke ich tatsächlich eher, also am ehesten aufs Datum, muss ich sagen. Mhm. Für die Zeit gucke ich mal, also oft auch aufs Handy. Ich gucke natürlich auch oft auf die Uhr. Aber ich habe einen guten Freund, Jonas Eisert heißt der. Und
liebe Grüße, Jonas.
Ja, bester Mann. Und der Jonas, der ist ja sehr, sehr gut darin, sage ich mal, komplizierte Zusammenhänge einfach zu erklären. Und er hat es ganz einfach erklärt und ich übernehme sein Zitat eigentlich. Eine Uhr löst grundsätzlich, also eine teure Uhr, eine Luxusuhr, löst grundsätzlich das Problem, dass du nicht in einen Raum kommen kannst voller fremden Menschen und sagen kannst, übrigens, ich bin erfolgreich, weil dann bist du ein Arschloch, sage ich mal, ja, auf gut Deutsch. Und wenn du aber, sage ich mal, eine Rolex trägst oder eine Patek Philippe, dann wirst du bei sonst gleichen Gegebenheiten definitiv als erfolgreicher wahrgenommen. Und genau, weil dieses Problem, also im Prinzip, dass du sagst, hey, ich bin jemand, der erfolgreich ist. Und jemand, der erfolgreich ist, ist ja für die Gesellschaft wertvoll. Heutzutage zahlt er mehr Steuern und so weiter. Früher hat er mehr Tiere erlegt, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ, ne? Und im Prinzip ist ja genau das, dass man als Mensch erfolgreich ist und für die Gesellschaft was beiträgt, das ist ja der gesellschaftliche Wert, den man in der Gesellschaft hat. Und dementsprechend ist, kann man sagen, eine Uhr der schnellste Shortcut, um in der Gesellschaft als wertvoll wahrgenommen zu werden. Und da das rein überlebensmäßig so eine der wichtigsten Instinkte ist, dass wir von der Gesellschaft akzeptiert und sogar bewundert werden, wenn möglich, ich glaube, deswegen sind die Leute für Luxus und für Status, und das sind Statussymbole, ob man es möchte oder nicht, deswegen sind die Leute dafür bereit, so unfassbar viel Geld auszugeben, weil es wortwörtlich ganz nah am Reptiliengehirn, ganz nah instinktiv an diesem Überlebenstrieb dran ist. Ne? Das ist, glaube ich, also um die Uhrzeit geht es keinem. Wenn mir einer sagt, ein Handy zeigt auch die Zeit an, dann sage ich es ihm vielleicht nicht, aber dann weiß ich, er hat eine Luxusuhr, in Klammern, noch nicht verstanden.
Hm. Ja? Okay, ist ja ein bisschen auch wie mit einem Auto.
Ja.
Ich kann ja auch mit einem Dacia von A nach B fahren. Im Rolls-Royce macht es halt mehr Spaß.
Im Rolls-Royce macht es mehr Spaß. Es ist sehr, sehr viel komfortabler. Und oftmals ist es so, dass wenn du jemanden, also oftmals ist es so, dass die Leute, die sagen, sie brauchen etwas nicht, sie wollen etwas nicht, wenn sie es mal hatten, dann würden sie es doch schon wollen. Natürlich können sich die meisten Leute natürlich einen Rolls-Royce nicht leisten, ja, oder eine Patek oder eine Rolex. Aber grundsätzlich ist es bei allem das Gleiche. Ja. Es geht einfach bei, der Mensch ist den ganzen Tag unterbewusst am Gucken, ob man sich's eingesteht oder nicht. Wie reagiert die Umwelt auf mich? Und je wertvoller ja man für die Gesellschaft ist, desto besser ist es für einen. Klar, man wird selbstsicherer, wenn man Unternehmer ist. Ja. Man versteht das Leben einfach besser. Elon Musk hat da mal was ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt im Prinzip, du bist wertvoller für die Gesellschaft, desto eher du die Zukunft voraussagen kannst. Also was er sagen wollte, ist praktisch, je mehr Erfahrung du hast und desto mehr du praktisch, wenn A passiert, passiert B voraussagen kannst und je eher du damit richtig liegst, naja, desto einen größeren Vorteil hast du natürlich auch im Markt, weil du eben weißt, was du machen musst und wie das Leben funktioniert, sage ich mal. Ne?
Ja, genau. Okay. Wir wollen ja heute das Thema Uhren unter Investment-Gesichtspunkten mal nehmen. Wenn wir über Investmentuhren sprechen, also wo man sagt, okay, ich nutze es ja auch immer, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen als Ausrede, ne? Wenn ich mir mal wieder eine Uhr kaufe und meine Frau dann so leicht mit dem Kopf schüttelt und denkt, muss ich mir schon wieder eine Uhr kaufen, sage ich, ja, Baby, ist ein Investment. Ne? Ja. So, und jetzt mal von vornherein, sind Uhren, und du hast ja damit zu tun, du siehst ganz genau, gehen Uhren hoch, gehen Uhren runter, wie entwickeln sich die Preise, würdest du pauschal sagen, dass Luxusuhren, weil wir müssen auch gleich erklären, welche Uhren eignen sich überhaupt als Investment. Sind das gute Investments oder ist es eher so, dass gerade wir Männer uns das so ein bisschen einreden, weil wir halt einfach diese Dinge haben wollen?
In der Praxis eher zweiteres tatsächlich. Also viele reden sich das mit dem Investmentgedanken gut. Das liegt aber nicht daran, dass Uhren per se jetzt keine, also Uhren unterliegen einer Wertsteigerung. Gewisse Uhren, darüber werden wir bestimmt auch noch reden, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen so auch der interessanteste Aspekt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man guckt, wie Leute in der Praxis Uhren kaufen, wäre das, wenn man es mit Aktien vergleicht, wäre das vergleichbar, dass die meisten Leute sich heute eine Aktie kaufen, viel teurer, als sie eigentlich vorhatten. Ja, also sie kaufen sich nicht keine Ahnung, ich kenne mich jetzt im Aktienmarkt nicht so gut aus, aber sie kaufen sich jetzt nicht irgendeine Aktie für 7 Euro, sondern sie kaufen sich stattdessen impulsiv eine Berkshire Hathaway, die ja, glaube ich, eine der teuersten Aktien ist. Mhm. Und dann wäre es ungefähr so, wie wenn die aber in 3 Wochen sagen, ich stoße die jetzt mit bisschen Verlust wieder ab, weil ich will noch eine geilere Aktie. Mhm. Und das ist in der Praxis eigentlich das, was sehr, sehr viele Uhrensammler, inklusive mir, ja, so auch machen. Jetzt zum Beispiel die neueste Uhr, die ich mir jetzt geholt habe, ist die ich am Arm habe. Das war um Gottes Willen, also als Händler schon gar kein, ich habe viel zu viel als Händler für die bezahlt. Durch meine Reichweite und und nichtsdestotrotz habe ich nicht den ganzen Marktpreis bezahlt. Aber hätte ich die ganz kalt rational als Ware gekauft, dann hätte ich locker 10% weniger dafür Obergrenze bezahlt. Ich habe 10% mehr bezahlt und als ich sonst gemacht hätte, weil die natürlich auch für mich, auch Marketing ist das natürlich, wenn ich so eine Uhr trage. Und ganz im Ernst, hier. Ja. Ich habe mich schon lange nicht mehr so über was gefreut. Jetzt ist es aber trotzdem so, Rolex wird am 1.1. vermutlich die Preise wieder erhöhen. Das machen sie ziemlich regelmäßig und die Preise sind, seit ich angefangen habe mit Uhren, 2016 habe ich das erste Mal angefangen, mich dafür zu interessieren, sind die Preise teilweise fast 50% gestiegen.
Nur was die regulären Listenpreise
anbelangt. Also Submariner Stahlgold kann ich mich ganz genau erinnern. 12.250 Euro Listenpreis, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich jeden Listenpreis auswendig, weil sie zu der Zeit sehr lange mal nicht geändert haben und es hat sich wirklich eingebrannt. Heute kostet dieselbe Uhr 17.000 Euro im Listenpreis. Mhm. 17 durch 12, das ist schon was. Das sind ja 5.000 Euro mehr, das sind 40%.
40%, genau.
Das sind 40% mehr. Ne? Bei Patek Philippe ist es das Gleiche. So eine Uhr, also eine vergleichbare, es gab die damals noch nicht, eine vergleichbare Uhr hätte im Listenpreis damals rund um die 50, meine ich, gekostet. Vielleicht auch 60, heute sind es 85. Mhm. Ja? Und durch diese Preiserhöhungen genießen Uhren gewisser Marken auf jeden Fall einen gewissen Inflationsschutz. Also ich würde Uhren pauschal eher nicht als Investment bezeichnen, sondern eher als sehr, sehr guten Geldspeicher. Mhm. Jetzt kommen natürlich noch andere Aspekte dazu. Wir sind hier in Dubai, wo die meisten Leute sehr, sehr wenig Steuern bezahlen. Ich würde sagen, hier macht eine Uhr für die meisten sehr viel mehr Sinn, auch aus Investment- und Geldspeicherperspektive, als in Deutschland, wo die Leute erstmal ihr Geld mit 20-40% versteuern müssen, bevor sie sich eine Uhr kaufen und wo es natürlich viel mehr Sinn macht, das Geld in Mitarbeiter zu investieren, über eine GmbH in Immobilien zu investieren, denn da wurde es noch nicht versteuert. Ne? Mhm. Das ist auch immer so eine Sache. Aber ich würde Uhren grundsätzlich als sehr, sehr guten Geldspeicher bezeichnen und auch ich nutze es als Geldspeicher. Es ist sehr gut zu wissen, dass ich ein paar hunderttausend Euro in Uhren habe. Dann sollte mal irgendwas sein, kann ich die abstoßen, habe sofort, innerhalb von einer Woche habe ich sofort eine Riesenmenge Liquidität. Mhm. Mir kann also so gesehen gar nichts passieren.
Ja, oder? Lass uns mal über das Thema Liquidität dann vielleicht später nochmal sprechen. Du hast jetzt schon ein paar Normen genannt. Wenn wir über Investmentuhren sprechen, welche Marken, es gibt ja tausende von Uhrenmarken und es gibt ja auch jede Luxusbrand haut irgendwie eine Uhr raus. Was sind aber, wenn man wirklich sagt, okay, ich will dieses Uhrenspiel ernst nehmen, was sind so die Marken, wo man sagt, auf die muss man sich konzentrieren, weil ich glaube, da gibt es gar nicht so viele.
Da gibt es gar nicht so viele, das stimmt. Also von vornherein, der größte Unterschied zu klassischen Investments wie jetzt dem Aktienmarkt oder ETFs ist, dass du ja bei Aktien, soweit ich das weiß, du hast einen Wert, einen aktuellen Börsenwert und du kannst auf einen Knopf drücken und diese Aktie zu diesem Wert verkaufen und der Verkaufswert ist halt immer etwas unter dem Kaufwert, richtig?
Genau.
Das ist die Arbitrage praktisch.
Ja, der Bid-Ask, also minimal 0,x%.
Genau. Und das bedeutet, wenn deine Aktie heute 700 Euro wert ist, klick, ist sie weg für 700 Euro. Bei einer Uhr ist der Markt natürlich, du musst einen Käufer finden. Mhm. Und hier ist die Krux verborgen. Das heißt eigentlich, wenn du eine Uhr mit dem Nebengedanken des Geldspeichers oder des Investments kaufst, ja, was die meisten machen, ob sie es eingestehen wollen oder nicht, weil Hand aufs Herz, sehr viele Leute inklusive mir kaufen sich Uhren, die, wenn das Geld einfach eine Konsumausgabe wäre, die könnten sich das nicht leisten. Auch ich könnte mir nicht leisten, fast 200.000 Euro zum Beispiel für ein Wochenende am Strand auszugeben. Mhm. Das bedeutet, im Grundsatz sind Leute darauf angewiesen, dass es ein Aktivtausch ist und keine Ausgabe, also keine Geldvernichtung. Und dementsprechend ist das Wichtigste natürlich, dass wenn man eine Uhr verkaufen möchte, dann braucht man was? Dann braucht man jemanden, der sagt, ich hätte sie gerne.
Ja.
Ja? Und deswegen ist dort am wichtigsten, dass du im Prinzip viele Nachfrage hast. Weil wenn du viele Nachfrage hast, dann ist die Uhr preisstabil. Mhm. Wenn du nicht viele Nachfrage hast, was passiert dann? Du hast eine Uhr und für die hast du genau einen Käufer. Was wird der Käufer dann machen? Dann wird er sagen, du, ich weiß doch, die Uhr geht eh nicht so gut. Oder er sieht, sie liegt nach einer Woche immer noch. Dann wird er dir sagen, komm, ich gebe dir keine 20, ich gebe dir 16, aber dafür hast du die Kohle sofort. Und du wirst vermutlich nach 2, 3 fehlgeschlagenen Versuchen, deine 20 zu bekommen, wirst sagen, na gut. Ja, hast jetzt halt gerade mal eben locker 20% Verlust gemacht. Ne? Also 20% weniger bekommen, als du geplant hast. Und deswegen ist der erste wichtige Aspekt, wenn du Uhren als Investment oder Geldspeicher möchtest, dass du dir Marken raussuchst, wo ein sehr, sehr hohes Marktgeschehen herrscht. Also wo Uhren gedreht werden. Und das sind Hand aufs Herz, Uhren von Rolex. Mhm. Mit Abstand 30% Marktanteil. Überleg mal, ein Autohersteller hätte 30%. Also es ist unfassbar eigentlich, es ist unrealistisch. Ne? 30% Marktanteil Rolex, das sind die am meisten gehandelten Uhren. Und jeder, der schon eine Rolex hatte, der kann das auch bestätigen. Stell sie in Deutschland auf Kleinanzeigen, stell sie irgendwo ein. Das Ding ist, wenn du fair preist, ist es innerhalb von einer Woche weg. Und du musst nicht 10% im Preis verhandeln, sondern vielleicht 2 oder 3. Und das ist im Prinzip so das Wichtigste und daraus ergibt sich, also im Prinzip Rolex und Patek sind die Marken und vielleicht AP, die das Marketing am besten machen und dadurch eine sehr, sehr starke Brand schaffen. Bei keiner Uhr würde ich sagen, gehen Leute so over the top wie bei Rolex und machen so dumme Käufe, also damit meine ich, dass sie so sehr über ihr, ich erlebe das so oft, dass Leute kommen und sagen, sie wollen eine Stahlgold-Rolex für 20.000 Euro oder sowas. Dann kaufen sie eine Woche später die Vollgold-Rolex für 45.000 Euro. Hm. Weil das ist total irrational und total ungeplant. Aber das ist ja gut wieder, denn auch als Verkäufer so eine Uhr stehst du auch solchen Käufern gegenüber, die auch grundsätzlich sagen, ach komm, scheiß drauf. Und da beißt sich die Schlange in den Schwanz. Das machen die Leute auch, diesen Mut finden sie, weil sie wissen, du, ich krieg sie schon auch wieder los. Das ist eine totale selbsterfüllende Prophezeiung.
Okay.
Und wenn wir jetzt andere Marken nehmen, jetzt zum Beispiel Jaeger LeCoultre oder sowas, die machen tolle Uhren. Man könnte die sogar...
Die Reverso ist eine super schöne
Uhr. Die Reverso oder die Master Ultra Thin Perpetual. Das ist eine ganz dünne Uhr mit einem ewigen Kalender. Ewiger Kalender bedeutet, die läuft bis 2100 richtig. Mhm. Ja? Also eine unfassbar komplizierte Uhr in ein sehr dünnes Uhrwerk gepackt. Du musst dir vorstellen, grundsätzlich gilt, je komplizierter eine Uhr, desto dicker wird das Uhrwerk, weil die meisten Uhrwerke werden modular aufgebaut. Ja? Und diese Uhr ist rein von der Preis-Leistung. In Stahl gibt es die für 20 oder 18.000 Euro. Es ist unfassbar. Ein Patek ewiger Kalender kostet 100.000 Euro plus. Mhm. Den gibt es übrigens gar nicht in Stahl, den gibt es nur in Edelmetall. Jetzt ist aber trotzdem so, wenn du diese Uhr für 20.000 Listenpreis hast, also ich kenne den Listenpreis gerade nicht auswendig, aber 20.000 Listenpreis, und du kriegst sie für 17.000 oder 18.000 Grau oder 16.000, du wirst dafür keinen Abnehmer finden im Verkauf. Es wird sehr schwierig und du wirst sie im schlimmsten Fall, wenn du das Geld dann doch dringend brauchst, musst du für 10 abgeben. Und das ist halt, damit steht und fällt die Frage, sind Uhren ein Investment oder ein Geldspeicher? Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist ein bisschen das Sitzfleisch. Ich würde bei Rolex, Patek und AP behaupten, wenn du heute eine Uhr kaufst, egal ob du sie zu einem Schnäppchenpreis kaufst oder halt ein bisschen mehr zahlst, du zahlst meistens ein bisschen mehr, wenn du bei sehr renommierten Händlern zahlst, da kannst du dich drauf verlassen, dass sie die Uhren sehr gut prüfen. Erstens, weil sie meistens Uhrmacher haben, zweitens, weil sie einen Ruf zu verlieren haben. Mhm. Ich könnte es mir niemals, wenn einer ein YouTube-Video hochlädt, ich habe einen Fake bei Kai von Watchwise gekauft, dann kann ich ein geschlossenes Schild an meine Firma hängen und darf mich nie wieder blicken lassen. Deswegen prüfe ich sehr, 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 sehr genau jede Uhr.
Ja.
Ja? Wenn du halt bei irgendeinem Typen kaufst, auf irgendeinem, keine Ahnung, auf irgendeinem Bazar oder so, der dir nicht mal eine Rechnung ausstellt, jo, was juckt's denn den? Kommst zwei Wochen später, sagst du, die Uhr ist falsch und sagst du, also die habe ich dir nicht verkauft. Mhm. Ja? Das ist halt so. Aber grundsätzlich, wenn du eine Uhr heute kaufst, du behältst sie 15 Jahre oder 10 Jahre, dann würde ich fast wetten, kriegst du das Gleiche, was du gekauft hast, wieder und vermutlich auch ein bisschen mehr vor Berücksichtigung der Inflation.
Ja? Man sieht das ja auch immer wieder, dass wenn man manchmal so Videos auch sieht, dass jemand erbt eine Uhr vom Papa oder vom Opa und dann ist das irgendwie eine 1970er Rolex, die auch gar nicht mehr so toll ausschaut, vielleicht, wie man das heute möchte.
Total abgefuckt teilweise.
Aber die hat dann damals irgendwie 2000 D-Mark gekostet oder 3000 D-Mark.
$300.
Ne, und kostet heute trotzdem fünfstellig irgendwie in Euro. Mhm. Also das hat man ja schon, gar nicht mal jetzt von diesen Promi-Uhren, die es alles so gibt, die dann irgendwie für Millionen versteigert werden. Also halten wir mal fest, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe,
ja.
Richard Mille.
Muss ich sagen, kenne ich mich nicht mit aus, mit denen handle ich nicht, weil ich einfach, also ich habe einfach nicht genug Kapital, um jetzt mir 30 oder 12 oder 5 Richard Mille auf Lager zu legen. Dann könnte ich mir keine Rolex mehr kaufen. Mhm. Ich handle vor allem mit Rolex und Patek. Ich gehe davon aus, dass Richard Mille vermutlich auch gut ist. So was ich von Leuten höre, ich habe ja Kunden, die haben Richard Mille. Ich gehe davon aus, dass es da genauso ist. Da habe ich jetzt aber direkt keine Expertise
drin. Muss man ja sagen, unfassbar teure Uhren. Ne? Also ich glaube, geht so los, selbst im Laden dabei, wenn man überhaupt eine bekommt. Also,
ja.
Ne, das ist ja überall so, man bekommt überhaupt keine.
Ja.
Aber wenn dann irgendwie 200.000 Euro geht's los und die werden ja teilweise 600, 700, 800, über eine Million, 2 Millionen gehandelt. Ich habe einen Freund, der auch ein, zwei Richard Mille hat, der hat immer zu mir gesagt, du brauchst so eine teure Uhr, weil wenn du mal schnell das Land verlassen musst, hast du eine Million am Handgelenk und nimmst sie einfach mit.
Das ist ja ein Riesenaspekt, wenn man jetzt mal einfach, also außer Bitcoin oder sowas, sind ja Uhren der kompakteste Geldspeicher, den es gibt. Mir fällt nichts anderes ein. Jetzt guck mal, der Goldwert dieser Uhr liegt vielleicht bei 5.000 Euro, aber der Marktwert dieser Uhr liegt bei 180.000 Euro. Das bedeutet, würde ich mir 30 von diesen Uhren in den Rucksack packen, sodass er ganz voll wäre, dann hätte ich da wie viel Geld? Sehr viel, 6 Millionen? Oder sind es 60? Nee, ich glaube, es sind
6.
Es sind 6 Millionen, ja genau. So, ja. Wie kriegst du denn sonst 6 Millionen Euro in den Rucksack rein? Ich meine, natürlich ist es ein Aspekt, wo natürlich auch viel mit Schmuggel und so betrieben wird. Nichtsdestotrotz ist es ein Grund, warum diese Uhren, es ist eine Währung. Du nimmst die mit, du gehst nach China, du gehst nach Sri Lanka, du gehst nach Indonesien, du wirst überall vermutlich deine Patek und deine Rolex loswerden, plus minus zum Marktpreis.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn man jetzt sagt, gerade Rolex, die kennt man halt auch überall. Ne? Also egal, wo man hinkommt auf der Welt, Rolex kennt irgendwie jeder. Wenn man jetzt, ich nehme mal eine Uhr, die ich traumhaft schön finde, aus meiner Heimat, Lange und Söhne,
wahnsinnig
aus Sachsen, schön. Eine wunderschöne wahnsinnig Uhr, schön. Geh mit der nach Amerika, die kennt kein Mensch. ne, geh mit der irgendwie nach Asien, kennt die auch.
Nein, Asien also, tatsächlich sogar eine sehr große Zielgruppe, witzigerweise.
Okay.
Die Chinesen, die stehen total auf Erlang und Söhne, ja.
Okay, also kauft sächsische Uhren Erlang und Söhne.
Ja.
Ist zuletzt auch gut im Preis gestiegen, habe ich gesehen. Ne? So, aber auch immer schon sehr, sehr teuer gewesen. Und,
sehr, sehr teuer.
Was sehr, sehr speziell ist.
Sehr, sehr speziell. Ich würde sagen, Erlang und Söhne ist in Ordnung. Auch da findet man Käufer, aber es ist unfassbar, wie klein der Käuferkreis wird, sobald du aus Rolex Patek rausgehst und auch AP. Wobei AP von den drei definitiv die schwächste Marke ist, rein was die Brand angeht. Ich sag's dir so, am verrücktesten sind die Kunden immer bei Rolex und AP. Also wirklich verrückt, dass Leute auch spontan sich entscheiden, 100.000-200.000 Euro für eine Uhr auszugeben. Mhm. Bei Patek kommt es vor. Bei AP meiner Erfahrung nach eher weniger. Da sind die Leute schon ein bisschen vorsichtiger, weil da eben die Schlange sich nicht ganz so arg. Es ist einfach nicht ganz so eine starke Brand. Ja. Und ich verkaufe eine Aquanaut für ungefähr 90.000 Euro besser als eine AP für 40.
Ja. Ich hab ja auch noch ein paar Uhren mit, die wir uns mal anschauen. Von mir. Und du musst mir dann sagen, ob ich mich da komplett verkauft habe oder nicht. Aber vielleicht mal so ein paar drei Do's, drei Don'ts. Was sollte man machen, wenn man in diesem Uhrenspiel mitmachen will? Also was sind so Dinge, die man unbedingt machen sollte? Und was sind, Charlie Munger hat immer gesagt, in World. Also überleg erst, was du alles falsch machen kannst, ja, und lass das weg. Fangen wir vielleicht mal damit an. Was sollte man unbedingt oder unterlassen, wenn man in diesem Uhrenspiel mitmachen will?
Ich würde jetzt Impulsivkäufe sagen, aber wenn ich ehrlich bin, sind diese impulsiven Käufe unter gewissen Aspekten eigentlich das Geilste. Also ich sage jetzt ehrlich, ich bin, also nicht jedes ist so, aber ganz viele Uhrensammler, die ich kenne, die sind auch so. Also für viele sind, glaube ich, Uhren so ein bisschen das Ventil. Man arbeitet sehr, sehr viel und man möchte sich was gönnen. Und da es noch am nächsten an einem Aktivtausch dran ist, macht eine Uhr nichts. Dein Vermögen wird dadurch nicht kleiner, wenn du eine Uhr kaufst. Und ich glaube, deswegen sind da sehr viele, da lassen sie es raus, ihren Drang, ein bisschen was Verrücktes zu machen, sich eine 40.000 Euro Uhr zu kaufen. Das sollte man grundsätzlich aber eigentlich nicht machen, weil genau da, also Hand aufs Herz, wenn ich mir in der Praxis anschaue, wo die Leute das meiste Geld bei Luxusuhren verdienen, es sind nicht Notverkäufe. Dass bei mir jemand kommt und sagt, Kai, ich brauche ganz dringend Geld, ich bin in einer blöden Lage, kannst du mir diese Uhren abkaufen? Das kommt nicht so arg oft vor. Es kommt vor, aber nicht so arg oft. Der Punkt, wo die Leute rational gesehen am meisten Geld kaputt machen, was denkst du, was ist das?
Wahrscheinlich, weil sie einfach zu teuer kaufen. So ein bisschen FOMO getrieben.
Nee, das ist tatsächlich, also grundsätzlich zu teuer kaufen. Es ist, weil sie zu günstig verkaufen, könnte man sagen. Also der typische Fall ist der: Jemand kommt zu mir und bietet mir eine goldene GMT an. Mhm. Ich sage, ich zahle für diese Uhr zum Beispiel, sind jetzt keine echten Preise, aber ich zahle für die Uhr zum Beispiel 33.000 Euro. Mhm. Dann sagt er, alles klar, let's go. Natürlich habe ich meine Händlermarge. Das heißt, hätte er sie selber auf Kleinanzeigen verkauft, hätte er sie besser verkauft. Und dann sagt er mir, ja, ich mache jetzt an der Uhr halt schon 8.000 Euro platt. Mhm. Aber ich kaufe mir gleich eine AP und ich brauche das Geld. Mhm. Und das ist der Fall, wo die Leute auch inklusive, in diesen Szenarien habe auch ich am meisten Minus gemacht. Die Sache ist die, wenn du dir eine neue Uhr kaufst, läuft dann meistens geschäftlich gut. Und wirklich, die meisten Leute sagen, ach komm, im schlimmsten Fall mache ich 2.000 Euro platt, im schlimmsten Fall mache ich 8.000 Euro platt. Das ist dann wirklich so, ich kenne das von mir selber auch, das ist ganz in dem Moment, in dem ich mir eine Uhr wirklich kaufe und diese Entscheidung treffe, jetzt zum Beispiel fast 200.000 Euro für diese Uhr auszugeben. Der letzte Gedanke ist, naja, im schlimmsten Fall machst du das und das platt. Kannst du dir das leisten? Ja, kannst du dir schon leisten. Mhm. Ist in Ordnung, alles klar, let's go, laufen lassen. Das ist also rational etwas, was, wenn du wirklich sagst, Uhren als Investment, dann macht das natürlich gar keinen Sinn.
Ja.
Nummer zwei.
Ganz kurz, an der Stelle, das ist ja auch, Uhren kauft man ja auch, also ich kenne es von ganz vielen Bekannten auch, Uhren kauft man ja auch oft als Belohnung. Also man sagt, ich habe so ein geschäftliches Ziel.
Absolut.
Und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist das quasi meine Belohnung. Dann war bei mir auch so, dass ich sage, okay, wenn ich das schaffe, ne, ich glaube, ich habe mir relativ spät meine erste Luxusuhr gekauft, also war auch eine Rolex. relativ spät.
Was heißt relativ spät? Also umsatztechnisch meinst du?
Nein, also nicht nur umsatztechnisch, sondern da hatte ich schon locker auch ein siebenstelliges Aktiendepot. Ne? Also da hatte ich schon wirklich viel Geld auch in Investments stecken, Respekt. Die wirklich Geld produziert haben. Und erst dann habe ich mir meine erste eine Datejust gekauft.
Ja, ne? Wahnsinn.
Ganz,
andere hätten sich davor schon Richard Mill gekauft.
Nein,
also habe ich kein siebenstelliges Aktiendepot. Nein,
also da habe ich sehr lange gewartet. Aber das war natürlich dann so, dann willst du sie auch haben. Mhm. Du hast dann dieses Ziel erreicht und sagst so, jetzt will ich sie haben. Und ich kenne es von vielen Freunden auch, sagen, jetzt haben wir das erreicht, dann wird das. Und wenn die dann halt mal 5.000 oder 10.000 mehr kostet, ist es egal. Ich brauche jetzt diese Belohnung.
Absolut. Dann wird's gemacht. Das ist dieser typische Commitment-Funnel in Sales. Du hast dich jetzt schon, das ist wie wenn du so ein bisschen so ein iPhone kaufst, dann kaufst du dir halt auch eben noch die AirPods und die Hülle dazu und hast doppelt so viel ausgegeben, wie du geplant hast. Oder wenn du eine Immobilie kaufst, sind plötzlich die 10.000 Euro für die Gartenausstattung gegen die 700.000, die Immobilie gekostet hat. Ach komm,
nimm's mit.
Aber tatsächlich hast du gerade sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben.
Ja,
aber so absolut so ist es. Eine Uhr ist eine hochemotionale Sache.
Ja.
Ne? Deswegen ist, also wenn du wirklich das als Investment sehen möchtest, würde ich dir empfehlen, das nicht emotional zu sehen. Aber dann gibt es doch so viele andere Asset-Klassen, muss ich sagen. Dann
können wir auch Aktien machen.
Oder? Absolut. Okay. Oder Immobilien. Immobilien. Ja, da hast du nicht, bist du meistens sehr unemotional.
Wobei, das ist genauso, ich kann es ja aus dem Aktienbereich sagen, diejenigen, die wirklich mit Aktien Geld verdienen, das sind diejenigen, die nicht emotional an die Sache rangehen, sondern mit einem Plan, mit einer Systematik. Das ist ja auch das, was wir bei uns in der Academy unseren Kunden beibringen.
Ganz klare Regeln.
Und viele verlieren Geld am Aktienmarkt, weil sie emotional agieren. Ne? So nach dem Motto, oh, die ist jetzt 500% gestiegen, jetzt muss ich sie auch noch haben. So, ich kannte vor 3 Jahren Nvidia nicht, jetzt kenne ich sie, nachdem sie jetzt irgendwie 2000% gemacht hat, jetzt muss ich sie kaufen, weil alle anderen haben sie ja auch. Und das ist auch so. Okay, das war
Nummer eins.
Nummer zwei,
am allerwichtigsten ist wirklich, also der größte Fehler ist, bei einer nicht vertrauenswürdigen Quelle zu kaufen. Mhm. Natürlich sage ich das auch als Grauhändler, kommt gerne zu mir, kauft bei mir, ich bin vertrauenswürdig, aber ihr müsst nicht bei mir kaufen. Wichtig ist nur, kauft bei einer vertrauenswürdigen Quelle. Und ich würde sogar sagen, gerade als Privatmann, der sich mit Uhren nicht auskennt, kauft lieber bei jemandem, der sich mit Uhren sehr gut auskennt und kauft nicht von privat. Dafür werde ich manchmal kritisiert. Ja, Kai, natürlich rätst du vom Privatkauf ab. Ja, das mache ich. Und ich sage euch, kauft lieber bei mir, ganz offen. Aber das habe ich auch schon vor 6 Jahren gesagt oder vor 7 Jahren, als ich angefangen habe, noch keine, weil ich habe selber schon von privat gekauft. Du hast weder die Connections noch die Möglichkeiten noch das Wissen, wirklich sagen zu können, ob eine Uhr echt ist. Und jetzt kommt das Problem. Du kaufst heute eine Uhr für 20.000 Euro. Du trägst sie 5 Jahre und rauskommen tut's bei der nächsten Revision. Du weißt nicht mal mehr, wo du sie gekauft hast. Vielleicht gibt's den Typ nicht mal mehr. Ja? Das ist, du hast keine Chance mehr, du bleibst drauf sitzen. Ja? Was bei jeder Uhr gemacht werden muss, wenn sie gekauft wird, ist, das Uhrwerk muss geprüft werden, bei jeder Uhr. Einzige Ausnahme, dass ich ein Uhrwerk nicht prüfen lasse, ist, wenn sie direkt vom Rolex-Händler kommt. Mhm. Dann gehe ich davon aus, dass sie echt ist.
Ja.
Ja? Und man muss auch die Seriennummer prüfen. Das ist bei allen großen Uhrenmarken, bei allen wichtigen möglich. Bei AP ist es möglich, bei Patek ist es möglich und bei Rolex ist es möglich. Nicht so ohne weiteres, denn du brauchst natürlich jemanden, der dir dabei hilft, weil das nicht öffentlich ist. Ich glaube, bei Patek kannst du einen Stammbuchauszug oder so holen, dir für ein paar hundert Euro. Das ist ganz wichtig, denn dann siehst du zum Beispiel, wurde an der Uhr was getauscht? Wurde du als gestohlen gemeldet? Wurde sie schon mal gewartet? Welches Uhrwerk ist verbaut? Was für eine Seriennummer hat das Uhrwerk? Ist es immer noch das gleiche Uhrwerk?
Ja.
Solche Sachen. Es gibt Uhren mit Zifferblendspiel. Ich habe letztens eine Day-Date verkauft mit einem Puzzle-Dial. Diese Uhr wird gerüchteweise nur 5-6 Mal im Jahr produziert von Rolex. Die ist extrem selten. Die wird für 250.000 plus minus gehandelt. Ja? Die habe ich angekauft auf Lager und habe sie dann verkauft und jetzt ist es bei dieser Uhr so, die Uhr selber, eine roségoldene Day-Date in 36 mm, die ist so ungefähr 30.000, 35.000 Euro wert ohne das Zifferblatt. Das Zifferblatt fügt nochmal 150.000 bis 200.000 Euro hinzu. Das heißt, wenn ich mir so eine Uhr kaufe und das Zifferblatt wurde nachträglich getauscht, dann habe ich 200.000 Euro zu viel gekauft und es gibt für einen Laien einfach keine Möglichkeit, das rauszufinden. Und deswegen ist, glaube ich, das der schlimmste Fehler, was ich leider auch manchmal habe, es kommen Leute zu mir und bringen mir, ich hatte letztens einen, der hat mir eine Hulk gebracht. Und unser Standardputz,
Hulk kurz zur Erklärung,
das eine ist Hulk ist eine grüne Submariner mit einem grünen Zifferblatt.
Ja. Genau.
Und immer die farbigen Uhren sind meistens mehr wert als die monochromen. Mhm. Also eine schwarze Sub ist unbeliebter als eine grüne Sub. Mhm. Und er hat mir die Uhr gebracht zugegebenermaßen habe ich beim Auspacken schon gedacht, irgendwas stimmt nicht, weil wenn du mal hunderte dieser Uhren in der Hand hattest, dann ist das so wie AI, dein Gehirn ist drauf, irgendwas, ich habe zu Jenny gesagt, ich glaube, wir haben einen Fake. Dann sagt sie, wieso? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber mit der Uhr stimmt irgendwas nicht. Nichtsdestotrotz, egal ob ich ein gutes Gefühl habe oder nicht, geht jede Uhr in die Datenbank und zum Uhrmacher. Ja? Bei der Datenbankabfrage kam dann tatsächlich das raus, was ich auch vermutet habe. Das war eine schwarze Sub, die mir verkauft wurde, aber sie hatte eine grüne Lünette, ein grünes Zifferblatt. Also hat jemand nachträglich gebastelt und sich mal ganz kurz 4.000, 5.000 Euro mehr verdient, denn das ist die Differenz des Preises ungefähr am Markt. Da habe ich den Kunden angerufen, habe ihm gesagt, du, pass auf, leider kann ich dir die Uhr nicht abkaufen. Ich weiß nicht, ich habe sie noch nicht zum Uhrmacher gebracht, muss ich aber an der Stelle auch nicht mehr. Ich kaufe sie so oder so nicht. Leider ist deine Uhr auf jeden Fall, ist sie nicht original. Im besten Fall ist es eine originale Uhr mit falscher Lünette und falschem Zifferblatt. Im schlimmsten Fall ist es eine komplette Gurkenuhr. Ne? Das kann nicht sein. Das kann nicht. Fast angefangen zu heulen am Telefon. Ja?
Klar.
15. Ich habe dafür 16.000 bezahlt. Ich habe die über XY, über eine Plattform gekauft, mit Käuferschutz, mit allem, mit Echtheitsprüfung tatsächlich. Ich sage, es tut mir mega leid, aber prüf's nach, geh zu deinem Rolex-Händler, lass die Seriennummer prüfen, wenn du lieb fragst, machen sie es vielleicht. Das ist eine LN. LN bedeutet Lunette Noir, also schwarze Lunette und keine LV, Lunette Wert, grüne Lunette. Schau nach, es ist leider, es tut mir leid, ich schicke dir die Uhr jetzt zurück. Und dann meint er, die war sogar bei Revision vor 4 Wochen. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, du nimmst ja nicht übel. Aber ich kann das dir, also es ist trotzdem eine Falschuhr, es tut mir leid, es bringt jetzt an der Stelle nichts. Dann hat er mir, ich habe es ihm ehrlich gesagt auch nicht geglaubt, ich habe diese Person noch nie vorher gesprochen. Das ist ein Privatverkäufer gewesen, der mir eine Uhr verkauft hat. Und dann hat er mir aber den ganzen Schriftverkehr geschickt. Diese Uhr war tatsächlich in Revision. Und es ist nicht aufgefallen, weil vermutlich dort jemand die Seriennummer nicht geprüft hat.
Revision bei einem Uhrmacher?
Bei einem Rolex-Händler.
Bei einem Rolex,
ja.
Das darf natürlich auch nicht sein, oder?
Ja, es sind auch nur Menschen.
Okay.
Und ich kann mir vorstellen, dass die sehr, sehr viel zu tun haben und dementsprechend, naja, was ich mir vorstellen kann, ist, eine Revision betrifft ja das Uhrwerk. Uhrwerk wird rausgenommen, Zifferblatt wird runtergenommen, weggepackt, nie wieder angeguckt und dann wird es am Schluss wieder draufgepackt, fertig. Das kann schon mal passieren. Also das ist bestimmt nicht gang und gäbe. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie das suggerieren. Was ich sagen möchte, ist nur, dass wenn man nicht wirklich aufpasst, man fühlt sich sehr, sehr sicher und trotzdem, das ist wirklich das Wichtigste ist, dass man bei einer vertrauenswürdigen Quelle kauft.
Ist für mich eigentlich so total offensichtlich, weil du hast schon gerade gesagt, wenn man Laie ist und man muss ja erst zugeben, selbst wenn man 5 Uhren hat oder 10, ist man eigentlich ein Laie. Ne? Weil du hast gesagt, wenn man hunderte, tausende Uhren in der Hand hat, dann ist es was anderes, als wenn ich mal 10 Uhren in meinem Leben in der Hand hatte.
Okay.
Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein teures Auto kaufen würde, ich hab mir noch nie ein Auto von jemandem privat gekauft. Ich bin immer zum Händler gegangen, einfach nur wegen dem Gefühl. Weil ich immer so denke, okay, der Händler, also meist auch nicht so ein hier Alibaba, der genau, da irgendwas verkauft, sondern jemand, der mit einem richtigen Autohaus und alles. Ich habe immer das Gefühl, da kriege ich mehr für mein Geld. Es ist einfach sicherer. Ne? Und natürlich, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit, aber ich würde das auch nie machen. Also ich würde lieber ein paar Euro mehr beim Händler bezahlen, wo ich weiß, der macht die Qualitätsprüfung und der hat es gecheckt und ich kriege eine Garantie und alles, anstatt bei jemandem privat zu kaufen, um da ein paar Euro zu sparen.
Ja, also wenn man sich sehr gut auskennt, ist das natürlich jedem überlassen. Ich sage immer, kauf am besten bei jemandem, der einen Ruf zu verlieren hat. Das ist immer am besten. Also das ist pauschal, pauschal, glaube ich, ein guter Tipp.
Okay. Und jetzt, bevor wir zu den Uhren kommen, Punkt 3.
Punkt 3. Was man nicht machen sollte. Was sehe ich so bei meinen Kunden, was sie nicht machen sollten? Ja, im Prinzip, also das, was ich am ehesten sehe, ist, dass sich Leute Uhren kaufen, die sie eigentlich nicht wollen, weil sie entweder von ihrem Umfeld irgendwie oder von anderen Leuten beeinflusst werden oder weil sie zu ungeduldig sind und sich so einen Ersatzkauf leisten. Also das klassische Beispiel wäre, jemand möchte eigentlich eine Rolex und kauft sich dann eine Tudor. Das heißt nicht, dass man sich keine Tudor kaufen soll, weil es gibt auch Leute, die sagen,
Tudor ist eine Tochtermarke von Rolex.
So ist es, genau.
Sehen alle ein bisschen gleich aus, ne?
Ja. Gewisse Ähnlichkeiten. Inzwischen haben sich die Marken auch als eigenständige Marken etabliert. Aber es kommt natürlich trotzdem vor, dass jemand sagt, ich habe noch keine 10.000 Euro für eine Rolex, aber 3.000 für eine Tudor. Da muss man sich einfach wirklich überlegen, ob das Sinn macht. Ich sehe einfach oft Leute, die kaufen sich dann die Tudor. Also Tudor ist jetzt nur sinnbildlich. Die kaufen sich, oder tatsächlich vielleicht noch schlimmer, eine Vintage Datejust oder sowas kaufen sich ganz viele. Warum? Weil es grundsätzlich die günstigste Rolex ist, die du kaufen kannst. Ab 2.500, 3.000 Euro kannst du dir eine Vintage Datejust kaufen. Eigentlich will keiner, der sich seine erste Uhr kauft, eine Vintage Datejust kaufen. Die Uhren sind schlechter im Zustand. Die Historie ist sehr, sehr schwer nur noch nachvollziehbar bei einer 30 Jahre alten Uhr. Da sind viele Uhren dabei, die auch rein technisch einfach, die sind einfach schon ein bisschen verbraucht, die waren seit 30 Jahren vielleicht nicht in Revision. Also wenn, wer sich's aussuchen könnte, würde vermutlich niemand sagen, ja, ich nehme die Vintage Datejust. Wer sich mit Vintage auskennt, das ist dann ein anderes Thema. Aber gerade bei der ersten Uhr rate ich dazu, wenn du eine Uhr möchtest, gedulde dich lieber ein bisschen länger und kauf dir dann das, was du wirklich möchtest, anstatt dir das andere zu kaufen. Weil was passieren wird, ist einfach das, nach 4 Wochen fängt es wieder zu jucken an. Und dann wirst du einfach deine andere Uhr schnell wieder mit Verlust verkaufen. Das hatten wir im ersten Fehler schon angesprochen. Und kaufst dir dann eh das, was du möchtest. Und dann kannst du dir grundsätzlich rein von der Vernunft her einfach auch noch ein halbes Jahr warten und dir dann direkt die richtige Uhr kaufen. Ja. Auch da, also das sind so die 3 Stellen, an denen die Leute am meisten Geld vernichten im Uhrenmarkt. Ne? Das sind so die 3 größten Fehler.
Okay, so jetzt schauen wir mal, was ich für Geld vernichtet habe. Ja, ich habe es extra hier reingetan. Wir fangen an, wir blenden euch die Uhren auch alle mal dann ein bisschen größer ein. Das ist meine wertvollste Uhr.
Deine wertvollste Uhr?
Mit der fangen wir an. Und zwar, ich sage deswegen bewusst die wertvollste Uhr, nicht die teuerste Uhr. Es ist mit Abstand die preiswerteste Uhr. Aber sie ist für mich die wertvollste, weil das war ein Geschenk meiner Frau. Und das ist sogar, ich glaube, da ist jetzt jeder Uhrenfan, der wirklich Uhrenfan ist, der Hände an den Kopf, das ist sogar eine Uhr mit einer Batterie.
Ne? Eine Quarzuhr.
Eine Quarzuhr sozusagen. Aber ich liebe diese Uhr, weil meine Frau hat mir diese Uhr geschenkt. Ne? Und deswegen, sie geht auch momentan nicht, weil ich muss die nämlich immer in die Schweiz schicken, zu einem guten Freund, weil es in Dubai keinen Uhrmacher gibt, der die aufmachen kann. Die kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe. Hm? Ich habe noch keinen gefunden. Und ich liebe diese Uhr, weil eben so Emotionen daran hängen.
Haas und Zieh.
Genau.
Die Marke habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ja. Also kenne ich tatsächlich
einmal. Also ist glaube ich, eine sehr, sehr preiswerte Uhr. Hat meine Frau vor über 10 Jahren geschenkt.
Aber sie läuft.
Und das siehst du, dann läuft sie sogar manchmal. Ja. Also, aber es ist eine sehr schöne Uhr. Ich liebe diese Uhr, weil sie eben, also mir hat sie optisch gefallen und weil natürlich was dran hängt. Ne?
Also wann hat dir deine Frau diese Uhr geschenkt?
Ist ungefähr so 10 Jahre her. War ein besonderer Moment in unserer Beziehung und wir hatten was gemeinsam geschafft. Und da hat sie mir diese Uhr geschenkt. Und deswegen ist es so eine, war weder zu Weihnachten, war weder zum Geburtstag, sondern mal so ein besonderer Moment für uns. Und deswegen ist es eine meiner Lieblingsuhren.
Das sind aber tatsächlich oft als, halt dann wirklich auch, es geht dann geht es gar nicht um Investment oder um Wert oder so. Es geht einfach nur daran, was für Erinnerungen. Wir haben ja Hochzeitsuhren, meine Frau und ich zum Beispiel. Wir haben uns zur Hochzeit gegenseitig eine Uhr geschenkt. Und das sage ich auch immer, das sind die einzigen Uhren, die meine Sammlung nie verlassen werden. Mhm. Alles andere als Händler grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, wenn jemand kommt und genug bietet, werde ich schwach, weil das ist mein Geschäft und am Ende des Tages auch das rational Richtige zu tun. Aber es gibt diese, also meine Hochzeitsuhr, die werde ich natürlich im Leben nie verkaufen. Und das ist halt, und es ist zwar auch eine Rolex, aber es könnte auch eine Tutima sein oder auch eine Haas und Zieh oder eine Tudor oder whatever, es wäre egal. Da geht es nicht wirklich um die Uhr, es geht eher daran, was damit verbunden ist. Dann ist da, und deswegen ist das dann deine wertvollste Uhr.
Ne? Das wäre ja ungefähr so, wie man sagt, ich habe von meinem Opa noch eine Uhr oder vom Papa. Und das kann ja auch eine völlig preiswerte Uhr sein. Aber da hängt halt so ein emotionaler Wert dran. Und emotionaler Wert, finde ich, ist immer wichtiger als wirklicher materieller Wert.
Ja, gerade bei Uhren. Die meisten wollen es nicht zugeben. Ich bin total rational in Uhren. Nein, bist du nicht. Also ehrlich, ich kenne 1-2 Leute, die tatsächlich ziemlich rational mit Uhren sind. Und alle anderen sind bei dem Thema höchst emotional. Aber 80% oder 90% wollen sich nicht eingestehen, dass sie es sind. Und das ist halt so, das ist die Gefahr. Wobei man sagen muss, wie gesagt, wer sich Uhren kauft regelmäßig, dem geht es normalerweise gut, der kann sich's leisten. Ne? Das ist, ja. Aber man muss sagen, also rein von der, ich kenne die Preisklasse jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ich hätte mal vielleicht so 300, 400, 500 Euro.
Genau, das hätte ich jetzt auch geschätzt. Dafür ist sie aber ordentlich verarbeitet. Also sie hat auch einen Sonnenschliff auf dem Zifferblatt. Das bedeutet, es ist so eine Art Bearbeitung, dass das wie so Bogen wirft, so Lichtstrahlen. Und der Sonnenschliff sieht gut aus, weil du hast oftmals, gerade bei günstigen Uhren, hast du einen billig wirkenden Sonnenschliff und da ist der sehr, sehr, je zurückhaltender der Sonnenschliff ist, desto hochwertiger sieht der in der Regel aus. Deswegen bei Patek und Rolex zum Beispiel, die machen diese Sonnenschliffe wirklich perfekt. Und viele andere Marken, obwohl teuer, machen die nicht so gut. Und das sieht eher nach einem sehr guten Sonnenschliff aus tatsächlich. Ja?
Okay, also Baby.
Gut, also gut gemacht.
Du hast damals schon, hast immer schon guten Geschmack gehabt. Okay, gut. Dann kommen wir mal zu denen. Ich hab 3 Uhren mitgebracht von mir. Die geben wir. Schauen wir uns jetzt mal an. Ich gebe sie dir immer einzeln. Und dann sagst du mir, was du davon hältst. Und ich erzähle dir ein bisschen die Geschichte dazu. Fangen wir mal an mit
Oh, schön.
Wir fangen mal an mit der hier. Und zwar hier.
Ich sehe den AP-Chronographen.
Genau, ich gebe sie einfach so.
Aha. 41 mm, gell?
Genau. Lustige Geschichte. Und zwar, ich habe diese Uhr gekauft. Alle Uhren, die ich habe, also alle Luxusuhren, die ich habe, habe ich immer Liste gekauft. Ne? Mhm. Also ich habe noch nie...
Also vom Händler.
Immer vom Händler gekauft. Außer diese Uhr, die kam nicht direkt vom Händler, sondern die habe ich gekauft. Da rief mich ein Freund an und sagte, hey, ich habe hier jemand, der hat gerade eine AP bekommen, kann sie sich aber nicht leisten.
Ja, das ist gar nicht so selten.
Du
ja?
weißt sogar, wer das ist. Ne? Ich habe dir das schon mal erzählt und wir sagen es jetzt nicht.
Ja, nee, wir sagen es jetzt nicht.
Aber und er konnte sie sich nicht leisten und hat gesagt, ich muss sie weitergeben, aber bitte sag es niemandem. Ich habe gesagt, okay, ist so. Und dann habe ich sie gekauft für Liste. Und bei dieser Uhr, das hat mich total fasziniert, weil ich habe die gekauft. Und dann eines Tages sagte der Richard hier, der hinter der Kamera steht, sagte, oh, du hast so eine teure Uhr dran. Und mir war das gar nicht so bewusst. Die war zwischenzeitlich... ich glaube, auf über 90.000 Euro angestiegen, diese Uhr. Ich glaube, ich habe die mal gekauft für 17 oder irgend sowas.
Für 17?
Liste da, damals war oder 17 oder 27?
Ich glaube, 27.
Für 7, also 17,
genau, ja, 17 für 7, wäre, müsste genau. sehr, da gab es die noch gar nicht,
genau, glaube. Für 27 habe ich die gekauft und dann ist die tatsächlich auf über 90 oder 95 angestiegen. Mittlerweile ist natürlich wieder runtergegangen. Ja. Ich glaube, so vielleicht 50 oder irgend sowas.
Das war eine kleine Teeblase. So.
Ja, das war diese Kryptoblase 2021
und so. Ja, absolut.
Ja, aber... und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist meine einzige AP, die ich habe, weil ich bin, mir gefällt sie schon vom Tragen, also so vom Aussehen her, mir gefällt sie nicht vom Tragen. Ich finde...
du hast sehr, sehr, so wie ich, sehr, sehr schlanke Handgelenke.
Genau, ne? Hier. Ja. Und ich finde einfach Rolex-Uhren irgendwie, die tragen sich besser.
Ja.
So, die fühlen sich irgendwie am Handgelenk besser an.
Die verschmilzen und, mehr mit dem. Und
genau.
Patek und Rolex sind wirklich von den Proportionen her... Wobei ich dir hier sagen muss, also grundsätzlich ist es eine 41 mm AP. Und bei den APs haben wir so ein bisschen das Problem, dass dadurch, dass die hier starr sind, dass die hier so ein integriertes Armband haben, eigentlich was zählt bei der Uhr ist nicht der Durchmesser, die 41 mm, sondern was für die Größe zählt, ist der Lack-to-Lack-Abstand, also Horn zu Horn. Und das sind hier, glaube ich, 52 mm oder sowas. Und das ist immer, muss immer mit der Auflagefläche auf deinem Arm praktisch übereinstimmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also für mich ist sie zum Beispiel zu groß. Und das könnte der Grund sein.
Okay.
Allerdings ist es so, also dass, wie du sagst, AP von den drei Uhrenmarken, also Rolex, die Armbänder vor allem, du hast eine sehr schöne Day-Date mit Rhodiumblatt an, in Weißgold, dieses Präsident-Armband, das schmilzt, das schmiegt sich ja ums Handgelenk. Dann dieses Armband hier auch von der Nautilus, es ist, du merkst fast gar nicht, dass du eine Uhr an hast. Und da sind die APs durch dieses brutale Design, das muss man ja sagen, sind die tatsächlich einfach ja ein bisschen klobiger.
Ich glaube, zur Zeit ist auch wieder der Trend, die Uhren werden wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Es gab ja mal auch diese APs, die so sehr, sehr groß waren und so und die Rolex, die so wirklich
brutal. Und diese Hublots, erinnerst du dich, oder Breitlings von vor 10, 15 Jahren.
Das hat mir noch nie gefallen.
Je größer die Uhren, desto besser. Ja. Ich war da tatsächlich mal drin, also ich habe damals natürlich noch nicht das Geld gehabt, aber ich habe mir damals dann so große Fossiluhren gekauft, so total hässlich, muss ich heute sagen, aber damals war es wirklich so, je größer die Uhr, desto krasser bist du. Ne?
Genau.
Ja, und grundsätzlich geht der Trend wieder ein bisschen zurück. Ich würde aber sagen, es hat sich rund um diese 40 mm eingepegelt.
Okay.
Also die meisten Uhren, die beliebtesten Uhren sind rund um 40 mm, 36, 43, 40, aber so rund um den Dreh. Ja, wenn du die für 27 kaufst, das ist jetzt genau das, was ich auch gemeint habe. Ob es damals für 27 ein guter Kauf war, weiß ich einfach nicht mehr, weil ich jetzt die
Listenpreis.
Ja. Grundsätzlich zum Beispiel heute, wenn du sie zum Listenpreis kaufst, diese Uhr, ich kenne ihn gerade nicht, aber es müssten 40 ungefähr sein.
Okay.
Ich kenne die Marktpreise meistens besser als den Listenpreis. Da bist du gar nicht mehr so, also der Marktpreis ist auch so ungefähr um den Dreh. Das bedeutet, für so einen Flip oder so lohnt sich die Uhr zum Beispiel heute gar nicht mehr. Aber wie du ja auch selber merkst, du hast damals 27 bezahlt, du würdest jetzt auf jeden Fall mehr bekommen. Ich schätze mal, du hast die Uhr vielleicht 4, 5 Jahre oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen,
so,
ne, um den Dreh. Und da siehst du ja auch das. Du hast jetzt ja damals auch jetzt nicht, sag ich mal, eine Schnäppchenjagd oder so gemacht, aber mit der Zeit, mit der Geduld, wenn man das Sitzfleisch hat und auch das Geld hat wirklich und nicht notverkaufen muss, kann man da einfach wirklich, ich sag manchmal Leuten, die haben ihre Uhren viel zu teuer gekauft, ja? was soll ich machen? Soll ich die verkaufen? Da sage ich, brauchst du.
Kann man eine Uhr zur Liste zu teuer kaufen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Vor allem nicht Rolex. Also bei nicht Rolex, wenn du eine Hublot kaufst für einen Listenpreis, machst du direkt 40% Platten Minimum. Okay. Wenn du eine Vollgold-Breitling kaufst für 20.000 Euro, machst du direkt 50%. Wenn du die mir als Händler bringst, also ich kaufe sie gar nicht. Ich kaufe Breitling einfach nicht, weil ich mich auf Rolex und Patek konzentrieren möchte und AP. Aber wenn du einem Händler eine goldene Breitling bringst, die du gerade frisch aus dem Laden gekauft hast für 22, dann gibt er dir wahrscheinlich, dann sag ich, gebe dir 8.
Okay,
krass. Die liegt ewig und er kriegt sie auch für 10 nicht sofort los und für 12 auch nicht sofort los. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber ich habe das schon gemerkt. Ich habe schon gemerkt bei Marken, die nicht performen. Ich habe mich da einmal verbrannt, habe eine Uhr gekauft, wo ich dachte, ach so günstig kriege ich die auf jeden Fall. Die lag ewig und am Ende habe ich sie mit 500 Euro Gewinn. Das waren nur ein paar, es waren 2-3% Gewinn oder irgendwie sowas, sehr, sehr wenig Gewinn. Es hat sich nicht gelohnt, das Kapital einzusetzen. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich kaufe dieses Zeug nicht mehr. Es verkauft sich einfach nicht.
Ne? Ist so ein bisschen wie Aktien.
Ja.
Aktien, die halt jahrelang nicht gehen, die man denkt, oh, die sind so günstig, die muss man jetzt kaufen. Meistens werden sie dann noch günstiger.
Ja, und man sollte grundsätzlich Scheiße nie kaufen, würde ich mal sagen. Egal, wie günstig sie ist. Wenn es nicht gut ist, ist es einfach nicht gut. Ja? Und da hast du eben bei diesen, gerade bei dieser Holy Trinity, sage ich mal, Rolex, Patek, AP, auch wenn die offizielle Holy Trinity eine andere ist, aber das ist, so finde ich, so vom Markt die Holy Trinity. Da hast du einfach, wenn du nicht notverkaufen musst, sage ich den Leuten auch einfach, die haben zu teuer gekauft, soll ich sie jetzt verkaufen? Ich sage diesen Leuten, brauchst du das Geld? Nee. Sage ich denen, du, dann wart doch einfach 5 Jahre. Wart doch einfach noch ein bisschen. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, die Uhren steigen. Wenn du das Geld natürlich jetzt brauchst, um sehr viel mehr Geld zu verdienen, ja, weil du zum Beispiel auch Händler bist und das Kapital, ja, dann machst du jetzt 5, also wenn du 5 Verlust machst und dann 20 Gewinn machen kannst, dann machst du es natürlich.
Ja.
Aber ansonsten behalt doch einfach die Uhr, ja. Ja, das ist eines der beliebtesten, also das ist, würde ich sagen, der beliebteste Chronograph, einer der beliebtesten, mit blauem Blatt vielleicht noch ein bisschen beliebter. Die ging, glaube ich, Richtung 250.000 übrigens aus Stahl in der beliebtesten Zeit. Aber das ist so sonst einer der beliebtesten Chronos und die verkaufen sich tatsächlich auch ganz gut. Also die, wenn du zu einem vernünftigen Preis einstellst, dann liegen die auch selten länger als 2-3 Wochen.
Das heißt, wenn ich die mal loswerden wollte, könnte ich dich anrufen.
Könntest du mich anrufen, könntest du auch selber verkaufen. Also grundsätzlich bekommst du die.
Ich würde dich natürlich immer anrufen.
Sehr, sehr gerne.
Also.
Ja, klar.
So. Okay, warte auf, tun wir sie wieder rein.
Ja.
So, ja. Was mache ich als nächstes? Hier eine Uhr, die ich mir gekauft habe. Und zwar, ich glaube nicht, dass ich mit dieser Uhr jemals was verdienen werde. Die hat mir einfach nur gefallen.
Das glaube ich auch nicht.
Die fand ich sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich sie gekauft. Und zwar ist es diese hier.
Das ist eine Rolex Chilli Moonface. Ne?
Genau.
Ich meine, der Listenpreis, bevor sie eingestellt wurde, war bei ungefähr 24.000 Euro. Also der Listenpreis.
Genau.
Und also hast du auch den Listenpreis
auch
bezahlt?
Liste, okay. Ja, beim Händler.
Okay, also jetzt rein von Investmentsicht hat das jetzt keinen Sinn gemacht. Das macht aber nichts, weil grundsätzlich, also erstens wurde diese Uhr jetzt auch eingestellt. Und das passiert früher oder später bei fast jedem Modell. Der Unterschied zwischen den Brands wie Rolex und Patek Philippe und anderen Brands ist, vor allem Brands, die von Aktienkonzernen tatsächlich besessen werden, ist, dass Brands, die von, also zum Beispiel auch A. Lange & Söhne, Vacheron und so weiter, die gehören zu Richemont. Und Richemont ist so wie ein großer Dachverband, Aktien oder als Shareholder betrieben. Und was halt da passiert ist, wenn da die Dividenden nicht stimmen oder die Kurse nicht stimmen, was passiert dann? Dann wird der CEO rausgeworfen. Da kommt ein Neuer und was wird von dem erwartet? Mach irgendwas, was schnell Geld bringt. Ne? Und dann werden kurzfristige Entscheidungen getroffen. Dann wird zum Beispiel das gleiche Modell, das früher der Kassenschlager war, wird wieder aufgesetzt. Kurzfristig natürlich geil. Aber für Leute, die sich das damals gekauft haben, die jetzt diesen gibt's nicht mehr Effekt hatten, der ist jetzt weg, ja, die ärgern sich und überlegen sich vielleicht zweimal, ob sie es das nächste Mal wieder machen, weil sie der Marke nicht so arg vertrauen. Und jetzt ist zum Beispiel das bei Rolex grundsätzlich eine der am wenigsten gehandelsten Uhren, auch selten ausgeliefert. Cellini, elegante Baureihe, die einzige Rolex-Baureihe, die übrigens nicht wasserdicht ist, nicht schwimmgeeignet, also bitte nicht ins Wasser gehen. Nichtsdestotrotz wurde diese Uhr eingestellt. Und es ist davon auszugehen, dass die so nicht wiederkommt. Und das bedeutet trotz, ich würde sogar bei der sagen, warte 10, 20 Jahre, wahrscheinlich kriegst du dann trotzdem das Gleiche wieder. Was bei der Uhr natürlich aber vor allem toll ist, ist, es ist eine wunderschöne Uhr. Rolex macht wunderschöne Uhren, die Verarbeitungsqualität der Uhren und diese Mondphase, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist ja ein Stück Meteorit, aus dem die Mondphase ist.
Hat man ja auch extra so ein Werkzeug dazu, wo man sie einstellen kann, die Mondphase jedes
Mal.
Dann kann man
Drücker.
Genau, dann kann man auf die Rolex-Webseite gehen und kann genau schauen, was muss man da jetzt einstellen,
genau,
damit man sie so nicht jeden Tag kriegt.
Ja. Also ich finde, Rolex macht auch elegante Uhren sehr, sehr schön. Sie sind nur elegante Uhren, sind grundsätzlich nicht so nachgefragt. Also auch bei Patek ist es genauso. Die Sportmodelle sind sehr, sehr nachgefragt. Sobald du Richtung elegante Modelle gehst, ist einfach die Nachfrage etwas geringer. Aber wenn du dir eine elegante Uhr kaufst, dann kaufst du dir eine von Rolex und Patek.
Ja.
Da machst du dann trotzdem.
Das ist also eine Uhr, die man auch mal zum schönen Anzug tragen kann, wo es ein bisschen elegant sein soll. Da trägst du halt nicht so ein Chronograph oder so. Ne?
Genau, das ist eine wunderschöne Uhr.
Ja.
Ja, also ich fand die tatsächlich schon immer sehr, sehr schön. Wir haben die, glaube ich, auch mal gereviewt. Bei Rolex ist es, du kannst da so nah dran hingehen, die sind auch, muss man einfach sagen, viele sagen, Rolex sind eigentlich gar keine guten Uhren. Wer das sagt, hat keinen Plan von Uhren. Rolex sind grundsätzlich, würde ich sagen, alles in allem die besten Uhren. Mhm. Du kannst eine Rolex aus einem Uhrwerk ein Teil rausnehmen, ein anderes Uhrwerk rein und es rutscht rein, weil die Toleranzen so perfekt sind. Du kannst teilweise Rolex 30 Jahre ohne Revision, also das solltest du vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich kenne Leute.
Wie oft sollte man eine Revision machen?
7 bis 15 Jahre.
Ja.
Und dann ungefähr 1000 Euro aktuell.
Genau.
So, um den Dreh. Grundsätzlich, wenn sie nicht mehr läuft. Also tatsächlich so, wenn sie perfekt läuft, gibt es keinen Grund, eine Revision zu machen. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist wirklich eine tolle Uhr. Trägst du die regelmäßig dann zum Anzug?
Doch, ab und an mal, ja. Mhm.
Ja, das ist sowas für besondere Anlässe, ne? Das sehe ich total.
Das ist so die Silvesteruhr.
Ja,
Die Weihnachtsuhr, die Silvesteruhr, die wir gehen in die Operuhr.
Ja, voll schön. Halt, also mega.
Wo es auch nicht jeder gleich sieht. Also ist ja auch immer schön. Also ich mag das nicht, wenn jeder gleich sagt, oh, das ist hier. Ne? Also ja.
Ja, das ist also die gefällt mir tatsächlich außerordentlich gut.
Mir fällt gerade rein, das, was du gesagt hast, warum manche Firmen das so machen. Rolex hat ja einen Vorteil. Rolex ist ja eine Stiftung. Oh. Ne? Also Rolex ist ja von einem Deutschen gegründet.
Hans Wilsdorf.
Genau, und ist ja jetzt so ein Stiftungsmodell. Das heißt, die müssen keinen Gewinn machen.
Sie machen aber trotzdem am meisten.
Natürlich, die machen am meisten, aber die ist natürlich auch steuerlich super interessant mit Sitz in der Schweiz, ein Stiftungsmodell.
Niemand weiß, wo die Kohle hingeht, aber ab und an klappt mal eine Uni auf, die 500 Millionen bekommen hat.
Ja, genau. Ne? Und die haben natürlich nicht den Druck von irgendwelchen Aktionären, die sagen, hier, mach mal schnell Geld. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Vorteil, den die auch haben.
100%. Also Rolex und Patek. Bei API weiß ich es ehrlich gesagt einfach nicht. Und grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, das ist nur meine persönliche Meinung, ist von den drei API die Marke, der ich am wenigsten traue. Warum? Weil bei API meiner Meinung nach die Nachfolge am meisten auf wackeligen Beinen steht. Die Frau, ich glaube Jasmine Audemars heißt sie, die ist auf jeden Fall nicht mehr die allerjüngste und ich glaube, sie hat keine Nachkommen. Mhm. Und das ist natürlich fraglich, was mit dieser Marke passiert, wenn sie mal nicht mehr in der Firma ist, ja, oder wenn sie es mal abgibt oder wenn sie vielleicht auch mal verstirbt, ja, das weiß man ja nicht. Ab einem gewissen Alter ist das auch mal eine Frage. Und wenn jetzt zum Beispiel AP, also das passiert jetzt nicht, ja, aber wenn jetzt AP zum Beispiel an LVMH verkauft werden würde, wäre das, denke ich, für die Marke katastrophal. Bei Patek bin ich mir sicher, das wird wie immer, wie schon seit 1900, Anfang 1900 irgendwann mal, als die Sternfamilie es gekauft hat, das wird in die nächste Generation übergeben. Bei Rolex ist halt wirklich durch dieses Stiftungsmodell, das ist total steril und total unemotional. Da wird stumpf nach irgendeinem, es ist eigentlich unfassbar, wie so Roboter wird da gearbeitet und auf 15 Jahre im Voraus sind die fest eingeplant und die werden nichts ändern. Eine andere Marke sagt, oh, der Markt hat sich geändert, wir müssen ganz schnell jetzt auch blaue Zifferblätter produzieren.
Oder wir müssen jetzt die Produktion hochdrehen.
Genau,
oder
so. Runter. Und Rolex würde das nie machen. Ja. Die haben ihren Plan. Du weißt doch aber, wie es im Fitness ist, wie es im Business ist. Wer seinen Plan konsequent durchzieht und nicht die ganze Zeit abweicht, der ist am erfolgreichsten. Und deswegen sind Rolex und Patek so diese Marken und auch AP noch. Bei AP bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so sicher. Einfach wegen dieser Nachfolgesituation. Mhm. Und weil ich der Meinung bin persönlich, dass sie in den letzten Jahren marketingmäßig nicht alles richtig gemacht haben. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu arm oder oder nicht die Zielgruppe. Das kann durchaus sein. Das ist nur einfach meine persönliche Einschätzung. Aber ja, Rolex ist unfassbar.
Okay, das gut. Und du gibst mir noch ganz kurz das zurück. Und dann gebe ich dir hier die letzte Uhr. Und das war eigentlich die Uhr. Ich habe, ich weiß nicht, ob hast du ein Vision Board?
Ich habe mal eins gehabt, aber nicht mit so Bildern, sondern tatsächlich verschriftlich. Da habe ich halt drauf geguckt, dachte mir, oh krass, einiges davon ist ja tatsächlich passiert.
Also ich mache mir jedes Jahr ein neues Vision Board. Wir machen uns eins als Familie, ich mache mir eins privat.
Cool.
Und so. Und die Uhr, die ich dir jetzt zeige, das war die erste Rolex, die ich mir auf dem Vision Board gemacht habe. Damals noch ein bisschen einer anderen Ausführung mit einem Kautschuk-Armband. Wir haben uns vorhin eine Uhr von mir angeschaut mit Kautschuk. Und das ist so, die habe ich mir allerdings als letztes gekauft. Also ich habe sie mir dann gar nicht gekauft, sondern viel zu teuer, nicht gekriegt. Ne? Und ich wollte halt immer eine Liste kaufen. Und das ist die letzte Uhr, die ich mir gekauft habe. Also sozusagen jetzt ist das mal wahr geworden, was ich vor 10 Jahren schon auf dem Vision Board hatte.
Fragen, wann das war,
und, ja. Die habe ich mir dieses Jahr gekauft. So, und du sagst mir jetzt, was das, ob ich jetzt wenigstens mal ein gutes Investment gemacht habe.
So, jetzt schauen wir mal erstmal. Okay, es ist die neue Referenz schon. Super. Also das heißt, du hast die dieses Jahr hast du sie gekauft.
Dieses Jahr.
Ja, es ist also die neue Referenz, Daytona Stahlgold 126 503. Grundsätzlich von
das finde ich übrigens so total faszinierend, wenn man so mit Uhrenexperten spricht, die gucken sich so eine Uhr an und hauen dann sofort so eine Zahl raus.
Das klingt immer ganz
das
cool.
Das klingt immer total cool. Und so.
Aber eigentlich, die Referenzen sind so ganz logisch aufgebaut. Und wenn du so zwei, drei Sachen weißt, dann kannst du zu den Rolex-Modellen, ohne die Referenz zu kennen, dir die Referenz sogar herleiten. Okay. Aber ich weiß sie tatsächlich auswendig, weil ich die jeden Tag tippe. Klar. Auf Rechnungen oder auf Ankäufen oder weil ich mit Kunden drüber rede. Grundsätzlich ist es so, die Daytona ist von den Rolex-Modellen das beliebteste Modell. Das merke ich tatsächlich auch immer, wenn ich eine Daytona verkaufe. Also eine Stahlgold-Daytona verkauft sich grundsätzlich etwas schneller als eine Stahlgold-Submariner. Sie verkauft sich auch sehr, sehr schnell. Rolex liegt bei mir nur durch Eigenverschulden. Bedeutet, wurde noch nicht fotografiert, ist noch nicht im Shop. Sobald die fotografiert sind und im Shop sind, liegt eine Rolex. Das längste, was eine Rolex bei mir lag, waren, glaube ich, 6 Wochen. Und das war eine Lady Rolex. Die gehen sehr, sehr langsam. Die Männeruhren liegen Tage, manchmal Stunden. Und Daytona geht immer. Also Daytona ist das am meisten nachgefragt. Sogar die goldenen. Obwohl die 10.000 Euro teurer sind als der vergleichbare goldene GMT. Mhm. Eine Daytona, eine gelb-goldene für 42.000, 45.000 Euro. Weg.
Okay.
Sofort weg. Das ist unfassbar, ja. Und dementsprechend, also aus Investmentsicht, ich weiß natürlich nicht, was du gezahlt hast, wahrscheinlich den Listenpreis, also ungefähr 21.000 Euro oder 80.000 Dirham oder sowas, denke ich mal. So. Ja. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass wenn du jetzt die Uhr mir bringst als Händler, da ist meine, ich verkaufe die ungefähr rund um Liste, so plus minus. Das bedeutet, ich würde dir weniger geben, würdest du sie jetzt aber privat verkaufen, würdest du, glaube ich, schon jetzt ungefähr das gleiche bekommen. Und da ist halt auch wieder das, du möchtest die Uhr ja gar nicht verkaufen. Hast du sie 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, du kannst gucken, was mit den Rolex-Preisen passiert ist. Nimm den Anfang. Es gibt ja inzwischen Uhrenpreisindizes. Die gehen nur leider immer nur 8 Jahre oder so zurück, weil davor hat sich niemand wirklich drum gekümmert. Zieh eine gerade von damals auf heute. Und dann siehst du grundsätzlich, es gibt Schwankungen, mal geht's drunter. Es fragen mich immer nämlich Leute, Kai, haben wir denn den Tiefpunkt schon erreicht? Damit ist gemeint, dass nach der blasenhaften Entwicklung, die Uhren ja wieder sehr, sehr arg runter, ist denn schon der Tiefpunkt erreicht? Und dann sage ich grundsätzlich, ich denke, der Tiefpunkt war vor 50 Jahren. Weil wenn du dir so wie beim DAX, haben wir den Tiefpunkt schon erreicht? Der war irgendwann in den 90ern oder den 80ern der Tiefpunkt, wenn du mal den ganzen Graphen anschaust. Es ist einfach so die falsche Denkweise. Ich denke, du hast einen guten Kauf gemacht.
Okay.
Ja, um es kurz zu machen, wenn du Spaß an der Uhr hast.
Absolut. Also deswegen, wie gesagt, ich bin mir schon bewusst, dass ich will ja auch weder mit den Uhren handeln noch sonst irgendwas, sondern ich trage ja auch alle meine Uhren. Mhm. Ne? Ich glaube aus, wenn man
sieht man tatsächlich auch.
Also ich glaube, wenn man rein aus Investment sich das sehen würde, dann ist glaube ich das Beste, wenn man so macht wie mit dem einen Modell, was ich dir vorhin zeigte, noch verklebt in den Safe.
Im Optimalfall. Wenn du es wirklich nur, ich habe ja vorher gesagt, ich kenne 1-2 Leute, die das wirklich ganz mit Excel-Tabellen und so weiter machen, mit riesigen Uhrensammlungen, teilweise 8-stellige Uhrensammlungen. Die tragen ihre Uhren nicht. Der trägt 1-2 Uhren, aber witzigerweise, also relativ günstig. Der hat Uhren, die 1, 2, 3, 4 Millionen Euro wert sind, einzelne Uhren. Und der trägt grundsätzlich meistens so unter 100.000. Also klar, es ist immer noch sehr viel Geld, aber verglichen mit dem.
Ja.
Und die anderen Uhren, die liegen und liegen und liegen.
Das macht für mich immer, also ich verstehe Sammler, aber ich habe auch einen guten Bekannten, der Matthias, der Ferrari sammelt. Und der sagt, er fährt auch jedes Auto, immer.
Ja.
So, weil es macht doch gar keinen Spaß, sowas zu haben, damit du es dann in der Garage anschaust oder dass du es dann hier im Tresor anschaust.
Es gibt so Leute, denen reicht das.
Ich weiß, aber ich
bin nicht diszipliniert genug.
Ich will da auch Spaß damit haben.
Ich würde mir eine Uhr nicht kaufen, wenn ich sie nicht tragen könnte. Ich genieße das. Wir waren in der Dubai Mall, wirklich unfassbar. Wir sind in einen Laden reingegangen und die 2 Freunde, mit denen ich unterwegs war, die hatten auch, einer hatte eine Daytona an und einer eine Day-Date auch. Und dann kam der Verkäufer zu uns und meint, oh. Und dann sieht er meine Uhr und sagt, so. Und das war ein sehr schönes, wow, you have an amazing watch. It's the Nautilus, right, with the moon face. Und ich so, ja, ganz im Ernst. für solche Momente ein bisschen kauft man sich dann doch auch manchmal die Uhr. Es ist schön.
Man kommt ja auch ins Gespräch gerade mit Menschen, die sich für Uhren interessieren und so. Und man
sagt, unfassbar.
Es funktioniert zum Beispiel ganz häufig, also ich mache es aber nicht, weil ich mit jemandem ins Gespräch kommen will, sondern ich sage ganz häufig auch, du bist auf einem Seminar, du bist auf einer Konferenz und dann hat jemand eine schöne Uhr, so wie ich heute zu dir. Wir haben uns heute früh getroffen.
Das erste,
was ich gesagt habe, wow, was hast du für eine schöne Uhr dran? Was ist
denn das jetzt? Ne?
Ja, genau. So, und das ist ja nicht, weil ich dir schmeicheln will oder weil wir uns kennenlernen wollen, wir kennen uns ja.
Ja, wir kennen uns, ja.
Und weil ich es einfach schön finde und ich finde es auch toll, wenn jemand anders sowas hat und dann in den Tresor legen, einfach schade.
Das wäre einfach zu schade, aber das ist vielleicht ein Investment-Aspekt, über den wir eben noch nicht geredet haben, das ist die soziale Rendite, nenne ich es mal. Ich sage dir, meine erste Nautilus, die ich mir gekauft habe, hat mir mindestens einen Kunden ganz direkt gebracht. Ich war auf einem Event, der kam zu mir, hat mich auf wegen dieser Uhr, ich habe schon auf den Augenwinkel gesehen, da steht jemand, der wartet darauf, mich anzusprechen. Du kennst es ja sicherlich, ne? Dann kam der gezielt zu mir wegen dieser Uhr, hat mich darauf angesprochen. 2 Monate später ist der Kunde bei mir geworden und ist bis heute Kunde bei mir. Und das bedeutet, dieser Kunde, also so sehe ich das, so habe ich das natürlich nicht gesehen, aber rein rechnerisch habe ich inzwischen Umsatz fast die halbe Uhr an ihm gemacht, weil er mir jeden Monat, Monat für Monat Geld bezahlt, zufrieden ist und hätte ich diese Uhr nicht gehabt, hätte ich ihn nicht kennengelernt. Und es ist wirklich so, es ist wie eine Art, wie auch bei Rolex hast du gesagt, wenn du ein Video über Rolex machst, dann machst du dir Feinde und Freunde, ja. Aber so ist es bei diesen Uhren immer. Die Leute, sage ich mal, mit denen ich aber grundsätzlich meistens auch nicht so gut funktioniere, die sagen, boah, Angeber, Protzer, Proller, sowas braucht man doch nicht, spende mal lieber was, ja, also whatever. Und die Leute, mit denen ich mich grundsätzlich auch immer gut verstehe, das ist wie so ein Magnet, die bringt das zusammen. Du gehst auf ein Event und sofort bildet sich ein Träubchen von Leuten, die alle geile Uhren haben. Jeder macht dem anderen ein Kompliment auf einmal hat man 3, 4 neue Leute kennengelernt und man hat sofort ein Gesprächsthema. Das ist so das Gegenteil von diesem ersten Date, wo du dran sitzt, so ein schönes Wetter, ne? Du weißt nicht, also das ist total organisch. Und ich glaube, allein der Aspekt ist bei einer Uhr tatsächlich schon wirklich. Also das ist gar nicht zu vernachlässigen. Das lässt sich zwar nicht so leicht runterbrechen in Zahlen, aber ich glaube, hätte ich nicht mit Uhren angefangen, was ja am Anfang die größte Unvernunft war. Ich hatte meinen ersten Monat mit 10.000 Euro Umsatz, habe mir eine Rolex gekauft, ich Idiot. Ich hatte damals keine Fixkosten und ich war selbstständiger Webseitenersteller, ja. Aber hätte ich das nicht gemacht, ich weiß gar nicht, was ich heute machen würde.
Ja.
Aber vermutlich wäre ich jetzt nicht ganz so weit gekommen.
Sagen mir alle meine Ferrari-Freunde, den ersten Ferrari gekauft, eigentlich viel zu zeitig. Und dann aber durch diese Leidenschaft, die ja viele Menschen auch teilen, das Sportwagen, dann andere Leute kennengelernt, Geschäfte gemacht, so miteinander, weil man eben über ein anderes Thema reinkommt, als wenn man irgendwie hingeht, was kann ich jetzt mit dir für ein Geschäft machen?
Das ist ja der schlechteste Frame.
Sondern so kommt man eben außenrum
was machst
wirklich
du?
Rein aus Interesse an dem anderen Menschen.
Genau. Interessant. Ja. Ich habe mir auch mal überlegt, in Aktien zu investieren. Du hast ein YouTube-Coaching. Ja, das ist ja witzig. Wir wollen gerade ein YouTube-Channel. Ja. Das ist wirklich mir schon mehrmals passiert. Du redest über Uhren, denkst, ja, und was machst du? Mhm. Ja, ich handle mit Uhren, ich habe ein YouTube-Coaching. Du hast ein YouTube-Coaching. Das ist ja interessant.
Ja.
So, ne? Und es ist genauso entstehen doch die organischsten Geschäfte.
Ja.
Das ist einfach über Ansammlungen von Leuten mit dem gleichen Interesse. Und grundsätzlich ist halt so, muss man einfach sagen, Leute, die eine Rolex tragen, sind meistens einfach finanzstärker. Als Leute, die sich keine Rolex leisten können, natürlich. Ne? Das ist ja ganz logisch.
Okay.
Und dadurch.
Lieber Kai, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du extra hier in deinem Urlaub zu mir gekommen bist ins Büro, dass wir darüber sprechen konnten. Und also was habe ich heute gelernt? Was habt ihr hoffentlich gelernt? Also erstens, Uhren sind eher emotionale Investments, als dass es wirklich finanzielle Investments sind.
Yep.
Das heißt, also wenn ihr finanziell Geld verdienen wollt, dann macht lieber Börse oder macht Immobilien. Da ist mehr Geld verdient. Aber Uhren sind einfach was Tolles, Emotionales. Man kann, wie es der Kai jetzt gerade nochmal sagte, man kann tolle Menschen kennenlernen, damit man kommt gut ins Gespräch. Es ist eine Belohnung für einen selbst. Also der Lifestyle-Wert, der emotionale Wert ist einfach sehr, sehr hoch. Wir werden heute wahrscheinlich viele, die keine Fans von Uhren sind, nicht zu Uhrenfans gemacht haben, aber einige, die vielleicht überlegt haben und gesagt haben, hey, das ist was, vielleicht sollte ich mir auch so was gönnen als Wertanlage als Geld, du hast gesagt Geldspeicher, mhm. ne? Also redet euch selbst ein, es ist ein Geldspeicher. Ja. Wenn ihr es ein paar Jahre haltet, ne? Dann habt ihr eine Ausrede auch euren Frauen
ja, gegenüber. Genau,
das und, ist oder, dann oder kauft halt zwei, so wie es der Kai gemacht hat. Seine Frau ist übrigens auch eine absolute Uhrenexpertin.
Ja, und, ich habe da ein bisschen leichteres
und, Spiel. Ich habe auch meiner Frau immer mal eine schöne Uhr gekauft. So und sie sich. Also, danke für deine Zeit, es war ganz, ganz toll,
vielen
tolles
Dank,
Gespräch.
Jetzt, dass ich da sein darf.
Wenn ihr euch für das Thema Uhren interessiert, ne? Wie gesagt, ich absoluter Laie, ihr habt das festgestellt, aber wir verlinken alles vom Kai hier unterhalb des Videos oder in den Shownotes vom Podcast. Geht auf sein Instagram, geht auf seine Webseite und wenn ihr eine Uhr kaufen wollt, und das sage ich nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern wirklich aus tiefster Überzeugung, und wenn ihr nicht die Chance habt, bei einem richtig offiziellen Händler etwas zu bekommen, dann geht zu ihm, guckt mal, was er so hat. Ich glaube, du kannst auch Uhren besorgen. Also wenn jemand sagt, ich will irgendwas, ich suche was Spezielles.
Machen wir ganz viel. Ich will eine nagelneue Sub, maximal 4 Wochen alt, Daytona, kriegen wir innerhalb von 2-3 Wochen.
So, also ja. Dann geht zum Kai. Da seid ihr in guten Händen und er hat einen Ruf zu verlieren. Das war ein guter Punkt.
Ich habe wirklich einen Ruf zu verlieren.
Das war ein guter Punkt, den du da erwähnt hast. Und euch danke, dass ihr dabei wart, dass ihr hier zugeschaut habt und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke dir, Kai.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können, und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.